Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Ja, was wäre gewesen, wenn Deutschland gegen die Ukraine die zahlreichen Torchancen auch genutzt hätte? Oder wenn Manuel Neuers Bock bestraft worden wäre? Oder was hätte das hier heute für eine Podcast-Folge werden können, wenn auch der Kollege Pit Gottschalk dabei gewesen wäre, wenn er nicht vom Unwetter in Süddeutschland und der Deutschen Bahn von der Teilnahme abgehalten worden wäre? Wir wissen es natürlich nicht, aber darüber zu spekulieren macht Spaß. Deshalb ist ja auch der Konjunktiv der Freund der meisten Journalisten. Und unser heutiger Gast ist ein Experte dafür, nicht nur den Konjunktiv richtig zu verwenden, sondern auch, ich sag mal, alternative Fußballwahrheiten zu kennen. Jörg Heinrich ist da, schreibt unter anderem für die TZ in München und für den Kicker, gern auch mal über den FC Bayern. Und er schreibt auch gern Bücher. Hallo Jörg.
Grüß dich, Malte, ich freue mich.
Ich mich auch, und deine Beziehung zum Konjunktiv und vor allen Dingen, ich habe eben gesagt, alternative Wahrheiten, das klingt ja vielleicht ein bisschen verwerflich, das löse ich auch gleich mal auf, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Du bist kein Freund alternativer Fakten in deinen Artikel, sondern hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Hätte, hätte, Viererkette oder kein Wunder in Bern, wenn im deutschen Fußball alles anders gekommen wäre. So heißt es, ist im Hirzel Verlag erschienen und enthält 45 fast wahre Geschichten über den Fußball und seine Legenden. Warst du mit dem wahren Verlauf der Fußballgeschichte unzufrieden?
Nee, ich fand den spannend. Ich meine, das ist ja der große Kanon des deutschen Fußballs. Du hast Wunder von Bern, du hast das dritte Tor 66, Netzer wechselt sich ein, Sparwasser trifft, Schalke Meister der Herzen und Mario zeigt, dass du besser bist als Messi. Also das kennen wir, das lieben wir. Das war exakt so, aber ich dachte mir, sag mal, was wäre eigentlich, wenn alles ganz anders gekommen wäre? Und deshalb habe ich die Geschichte des deutschen Fußballs einfach mal komplett umgeschrieben und neu geschrieben.
Steht ja auch im Klappentext des Buches drin, nur ein kleines Steinchen im Mosaik reicht aus, ganze Geschichtsverläufe zu verändern. Wir gehen auf dein Buch natürlich im Verlauf des Podcasts noch ein bisschen ein, aber was wäre denn gewesen, wie wäre die deutsche Fußballgeschichte verlaufen, wenn du in den 1990ern statt des ehemaligen Dortmunder und Freiburger Nationalspielers Jörg Heinrich für die Fußballkarriere entdeckt worden wärst?
Um Himmels Willen, das will niemand. Ich war so ein bisschen Bewegungslegastheniker, also leider, so wie mein Freund Waldi Hartmann immer gesagt hat, ich red bloß. Und also er hat gesagt, ich red bloß, ich schreib bloß.
Da haben wir was gemeinsam. Ist vielleicht auch für die Fußballgeschichte deutlich besser.
Aber Walter, ich muss dir sagen, mit dem Jörg Heinrich, das ist schon lustig. Natürlich sprechen mich oder haben mich immer wieder viele auf ihn angesprochen. Und das Lustigste ist, Thomas Helmer hat mich ungefähr viermal angerufen in den letzten Jahren und hat immer, hey, hast du immer Lust zu kicken? Dann sage ich, in deinem Adressbuch, I am the other one. Er hatte mal gemeint, er hat den Fußballer, den guten Jörg Heinrich angerufen. Da haben wir uns dann immer ganz nett unterhalten.
Ich muss gerade mich auch gestehen, als Pitt mir letzten Donnerstag sagte, was wollen wir nicht mal den Jörg Heinrich anrufen? Der hat ein Buch geschrieben. Ich habe im ersten Moment auch an den Fußballer gedacht, obwohl ich dich natürlich von Twitter bzw. von X kannte, Heinrich heute, ne? Oder heute Heinrich, du hast die Namen irgendwann mal gewechselt. Deshalb.
Ja, Alan hat mich rausgeschmissen. Also ich hatte da schön ein paar tausend Follower und dann habe ich eine Twitter-App genommen. Und installiert. Eine ganz normale, aus dem App Store, eine ganz normale Twitter-App. In diesen Wochen hat er aber verboten, alternative Twitter-Apps zu verwenden, weil die nämlich ohne Werbung sind. Und dann hat er mich rausgeschmissen und nie mehr zurückgelassen. Deswegen heißt sie mir jetzt auf Twitter oder auf X heute Heinrich statt Heinrich heute. Es ärgert mich und ich habe jede Menge Follower verloren. Aber alles gut, die Leute, die ich lesen will oder die von mir lesen wollen, die habe ich gefunden und die haben mich gefunden. Insofern alles gut.
Jetzt bin ich nämlich beleidigt. Bei dem alten Account bist du mir gefolgt, jetzt nicht mehr. Ich hoffe, das änderst du nach diesem Podcast.
Das wird das Erste sein, was ich tun werde, Malte.
Überhaupt kein Problem. Da bin ich definitiv bestimmt nicht beleidigt.
Ganz bestimmt.
Aber wenn du auf die letzte Bundesliga-Saison guckst, die hätte ja auch durchaus deiner Feder entsprungen sein können. Oder verlief die so alternativ, dass du selbst gar nicht gedacht hättest, dass sie so verlaufen könnte? Bist du für dein Buch gar nicht drauf gekommen, so einen Verlauf zu skizzieren?
Also ich habe ja ein Herz für den FC Bayern, das ist ja bekannt und habe mit denen viel zu tun. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann siegst du dich tot. Wenn Titel normal sind, wenn es ein Unglück ist, wenn man keinen Titel gewinnt, dann ist auch mal genug. Ich glaube, die kommen jetzt zurück, die haben jetzt wieder Bock drauf zu gewinnen, die haben wieder Bock drauf, Meister zu werden. Also ich fand's ein bisschen für alle irgendwo, darf ich fast nicht so laut sagen, aber ich fand's fast ein bisschen eine Erlösung im Endeffekt. Es war schon okay so. Und diese ganze Trainergeschichte, die hat natürlich für besten Stoff zum Schreiben gesorgt. Also es war ja unfassbar. Irgendwann habe ich mal, das mochte ich irgendwie ganz gern, als es dann plötzlich wieder hieß, Tuchel soll bleiben, habe ich gesagt, okay, er bleibt, aber als Preis für das Bleiben wünscht er sich eine Versöhnungssex, weil er wollte immer diese Holding Six. Nein, ich bin zufrieden mit, und ich bin mehr als zufrieden mit Company. Ich habe den schon ein bisschen länger so im Auge und im Visier gehabt. Ich glaube, letztes Jahr war schon mal eine große Geschichte im Spiegel nach dem Aufstieg mit Burnley. Und ich dachte mir damals schon, das könnte ein guter Trainer sein. Also ich finde es klasse. Also ich finde, er verbreitet eine gewisse Aufbruchstimmung, die ich bei Rangnick oder beim Verbleib von Tuchel oder mit Glasner oder mit 17 anderen Namen, auch mit Hansi Flick, nicht gehabt hätte. Insofern, ich glaube, es ist eine gute Idee, eine mutige Idee und eine mutige Idee, die man Bayern vielleicht sonst gar nicht so zutraut. Also spannend, richtig gut.
Und eine Idee, auf die sie vielleicht anders auch gar nicht gekommen wären, wenn sie nicht zu ihrem Glück vielleicht gezwungen worden wären.
Ja, Eberl hat ja gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller, hoffnungsvoller, talentierter Trainer. Es könnte sein, dass das mit dem Druck in München und so weiter alles zu früh kommt. Mhm. Aber ich meine, er war bei Man City Kapitän. Also der weiß, wie es geht. Ich glaube, der hat bei Pep viel gelernt. Die haben ja eine ganz ähnliche Frisur. Und ich glaube, das wird gut.
Kalle Rummenigge hat ja schon wieder den Druck erhöht. Hat ja schon gleich wieder gesagt, so eine Saison ohne Titel, das darf nicht wieder passieren.
Aber das ist doch normal im Fußball. Du gewinnst doch nicht immer Titel. Du definierst dich ja eigentlich auch nicht. Ich habe mal nachgeschaut, Klopp, der Gott von Liverpool. Mhm. Ich glaube, die waren ja in Liverpool so traurig wie beim Ende der Beatles. aber der hat ihn, ich glaube, wie lange war er da? 9 Jahre? Mhm. Der hat einmal die Meisterschaft gewonnen, einmal Pokal, einmal Champions League. 3 Titel in 9 Jahren, den hätten sie bei Bayern 5-mal rausgeworfen. Titel wichtig, aber das kann nicht Normalität sein. Das kann nicht, das kannst du nicht verlangen.
Immer. Also du, trotz Bayern-Anhängerschaft und Fantum bist du ja doch sehr pragmatisch mit der Geschichte.
Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man, das ist doch normal, also du kannst nicht jedes Jahr Meister werden. Also ich freue mich, wenn sie nächstes Jahr wieder Meister werden.
Das ist viel wichtiger. Also hast du im Verlauf der Saison nicht öfter mal dann die Bayern-Spiele wütend ausgemacht und bist stattdessen lieber zu YouTube gegangen und hast dir alte ZDF-Hitparaden-Ausgaben mit Dieter Thomas Heck angeguckt? Ich habe mir ein bisschen recherchiert über dich. Das scheint eins deiner Hobbys zu sein.
Allerdings. Ich habe diese Uhr aus dem Studio, da gab es diese Klappzahnuhr. Die habe ich zu Hause im Wohnzimmer hängen. Nicht die ganz originale, aber also nicht dieselbe, aber die gleiche.
Wie kommt dieses Fable für die Hitparade? Für die Musik oder eher so das ganze Drumherum und das Schwelgen in Erinnerung?
Ja, die Musik, also neuen Schlager finde ich grauenvoll, dieses ganze Helene Fischer und Vanessa Mai Zeug und alles, was es da gibt, fürchterlich. Also bei Silbereisen, da rollen sich die Zehennägel hoch. Aber diese alten Sachen, die sind einfach kultig. Also wir haben zu Hause, wir haben 2 Jukeboxen mit alten Vinylplatten. Eine Jukebox für Singles und eine Jukebox für LPs. Und ich glaube 1500 Singles und 500 LPs. Und also meine Frau und ich, wir haben ganz, ganz viel Spaß mit dem alten Quatsch. Und deswegen habe ich gestern auch kein Länderspiel gesehen, Malte.
Hast du nicht? Und ich wollte mit dir doch jetzt das Länderspiel nochmal nachanalysieren.
Wir können ein bisschen drüber reden, was ich mitbekommen habe. Ich war bei Mary Rose im Konzert.
Oh, ja, er gehört zum, Mary Rose, ich wollte gerade Marianne Rosenberg zitieren. Nein, Malte, um Gottes Willen, Malte. Mary Rose, natürlich, die Ex-Frau von, jetzt lass mich, Gottlieb Wenderhals.
Gottlieb Wenderhals, Herbert Böhm, genau. Nur die Liebe lässt uns leben. Und Hamburg im Regen, Arizona Man, tolle Frau. Und die war in München mit dem Wolfgang Trepper, mit dem Kabarettisten, mit dem ist sie ja seit Jahren auf Tour, der beschimpft sie dann immer als jetzt kommt die Alte auf die Bühne, hoffentlich schafft sie es noch. Also sehr skurrile Geschichte. Und dann erzählt er immer irgendwelche Witze, als zum Beispiel Mary Rose kannte das Tote Meer noch, da war es nur krank und so. Also der disst sie nach Strich und Faden 2 Stunden lang und dann singt sie. Und das war gestern mein Julian Nagelsmann-Ersatz, weil ich mir dachte, den Nagelsmann sehe ich noch oft genug in den nächsten Wochen. Und deswegen habe ich es wirklich nur am Rande mitbekommen, aber wie ich bei Pitt gelesen habe, nur 0-0, jetzt wissen wir ohne groß nichts los.
Ja, aber dann lass uns mal auf dieses Spiel gucken.
Das Thema des Tages.
Und das ist es natürlich, dieses Unentschieden, dieses 0-0 zwischen Deutschland und der Ukraine. Du hast aber auch mitbekommen, Jörg, dass Manuel Neuer gestern so einen kleinen Ausflug ins Feld wieder gemacht hat und dann einen Chip auf den Ukrainer Andrei Jamolenko abgelassen hat. Der hätte schlimmere Folgen haben können. Jetzt bist du ja der Freund der alternativen Wahrheiten, das haben wir eben festgestellt. Was wäre denn passiert, wenn es schlimmere Folgen gehabt hätte? Dazu brauchst du das Spiel ja nicht gucken, das hättest du ja dann auch trotzdem prognostizieren können. Hätten wir dann wieder eine Diskussion über die Torwart gehabt?
Ja, denn die Diskussion hatten wir schon nach dem Bundesliga-Finale. Hoffenheim war ja nicht ganz so brillant vom Manu und davor war auch noch eine Geschichte. Ich meine, es war ja auch dieses 1-1, glaube ich, war es gegen Real. Das war ja auch so ein bisschen so eine Wackelnummer. Schwierig. Ich habe ja mein Lieblingstorwart ist ja sowieso nicht dabei, der Ortega von Man City. Ich finde ihn ja großartig. Ich glaube, der hat aber auch mal gepatzt zuletzt, wenn ich es irgendwie mitbekommen habe. Ja, ich hoffe, dass das alles gut geht bei der EM. Ich bin ein bisschen besorgt wegen Manus Fehlern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er hat ja sonst gut gehalten im Spiel gestern, das kann man ja gar nicht anders sagen. Und auch in diesem Spiel der Bayern bei Real Madrid, da hat er ja auch im Grunde 4-5 Dinger rausgeholt, die vielleicht ein anderer nicht gehalten hätte.
Der hat sensationell gehalten gegen Real, aber dann waren halt der Marcel Reif hat immer gesagt, dann haben sie sich zwei reingehühnert. Der Stegen macht auch seine Fehler und schießt auch seine Böcke. Das wird schon gut sein. Bloß wenn ich bei Pitt lese, ohne groß nichts los, mache ich mir natürlich insofern Sorgen, was ist dann nach der EM? Also wir haben jetzt bei der WM haben wir den Toni noch dabei. Ich könnte ja schon wieder neues Konjunktivbuch schreiben. Der Groß hat ja nur gesagt, dass er bei Real aufhört.
Das wäre aber auch mal was ganz Neues, dass ein Spieler dann nur noch Nationalmannschaft macht.
Das fände ich fantastisch. Ich meine, die 10 Spiele pro Jahr, die schafft er locker. Da sind Jesse und die 3 Kinder, die haben damit kein Problem. Und man sollte drüber nachdenken, weil die Belastung von den Fußballern ist ja dermaßen groß mittlerweile, dass wirklich die Nationalmannschaften einfach eigene Fußballer haben. Also sonst hast du jetzt 7, wie viele Spiele sind es idealerweise? 7?
7, ja.
Genau, mit Groß und danach, was machen wir da?
Ja, da müssen wir mal gucken, obwohl gestern Pascal Groß, der ja vom Namen her dann fast so ein bisschen klingt wie Groß, ihn ja auch gestern vertreten hat, so schlecht das gar nicht gemacht hat. Er hat die Großchance von Gündogan eingeleitet, die der dann, du hast eben Marcel Reif zitiert, auch mehr oder weniger verhühnert hat. Gündogan kein Kopfball ungeheuert, das haben wir gestern gesehen. Er hat aus der Distanz dann nochmal geschossen, der gute Pascal Groß. Ansonsten auch viel nach vorne initiiert, also natürlich nicht Groß-like, aber schon ganz okay.
Aber ich glaube, Toni ist einfach durch Personality und ich habe mir den am Samstag beim Finale, ich habe wirklich speziell auf ihn geschaut. Der Typ ist einfach, der pinkelt Eiswürfel, wie man so schön sagt. Das ist, ich liebe den Toni und auch den Felix, also ich höre Luppen wahnsinnig gerne und das ist mein Mittwochsritual. Und ich habe mir auch das berühmte pinke Adidas-Trikot mit der 8 und Groß gekauft. Und das hatte ich am Samstag an, es hat funktioniert. Gestern war ich nicht da, hat es nicht an. Ich war nicht im Groß-Trikot bei Mary Rose. Groß und Ros.
Ja, auch.
Aber ich werde das anziehen bei der EM und dann wird's gut gehen. Du hast ja gesehen, wie hat denn Gündogan gespielt?
Also das waren jetzt natürlich keine überragende Leistung. Ich würde da natürlich auch keine großen Schlussfolgerungen jetzt für den Verlauf der EM draus ableiten und sagen, weil die gegen die Ukraine 0-0 gespielt haben, dann wird das jetzt auch schwierig bei der EM. Gündogan, sagen wir es so, hatte nicht seinen besten Tag. Also wie gesagt, diese Chance da zur Führung, die hat er nicht genutzt. Ansonsten Luft nach oben und er hat ja auch nur 45 Minuten gespielt. Ich gucke gerade noch mal nach, scroll gerade noch mal hier beim Sportinformationsdienst, suche noch mal die Noten. Die haben wir mit der Note 4 bewertet für eben 45 Minuten.
Da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen eine Falle rein manövriert mit der Entscheidung, den Ilkay zum Kapitän zu machen. Ich finde es auch, ist ein hervorragender Fußballer. Und aber einen Kapitän kannst du natürlich nicht rausnehmen, vielleicht klappt es manchmal nicht so ganz. Das ist ein bisschen so eine Baustelle vor der EM. Da bin ich auch gespannt, wie sie damit umgehen. Das könnte ein bisschen schwierig werden, aber wie grundsätzlich, Ilkay ist ein Mega-Fußballer, hat er jahrelang bei Man City bewiesen und sollte auch in der Nationalmannschaft natürlich funktionieren, aber irgendwie ist er da nie so ganz angekommen. Bin gespannt.
Hat nie so richtig die Position gefunden, die er wirklich spielen kann. Die gab es in der Nationalmannschaft so nicht. Jetzt hat er ja diese Position dann doch im offensiven Mittelfeld. Würdest du sagen, da ist er gut aufgehoben?
Muss man sehen. Ist der Toni am Freitag zurück? Nee, noch nicht, oder?
Der kommt jetzt, doch diese Woche kommt er auf jeden Fall wieder zurück, aber dann schon wieder spielt. Das ist natürlich die große Frage. Würdest du denn sagen, er braucht auf jeden Fall, oder die Mannschaft braucht dann auch ihn in diesem letzten Test vor der EM, damit das dann auch reibungslos klappt. Denn was man gestern in dem Spiel gesehen hat, auch die, die reingekommen sind, die haben sich schon nahtlos eingefügt. Da war keiner, der jetzt irgendwie groß Anlaufzeit brauchte, um mit den Mitspielern zu interagieren und vor allen Dingen Fußball zu spielen.
Also ich sage jetzt mal, entscheidend ist das bestimmt nicht. Und ich glaube, Groß, weißt du, Groß ist so ein bisschen wie Xabi Alonso damals, der zu Bayern kam, einmal mittrainiert hat oder gar nicht mittrainiert hat, der noch kaum wusste, wie der Verein heißt. Und dann hat ich weiß nicht, war es auf Schalke oder so, hat er ein Spiel gemacht, ich glaube, mit den meisten Pässen in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Also der Groß, der kann auch zum ersten EM-Spiel reinkommen. Alles gut, aber es kann nicht schaden, würde ich mal sagen.
Es kann ein bisschen nicht schaden. Wen würdest du denn neben Groß gerne sehen?
Ja, den Rob Andrich ja sicherlich. Also das hat ja gut funktioniert. Also ich denke, das wäre schon das Ideale. Die sagt auch Felix Groß und ich glaube an Felix Groß.
Toni selber darf natürlich dazu eher weniger sagen, aber Felix, der kann das natürlich dann auch beurteilen.
Genau. Und Opa Groß.
Der sowieso. Die Verehrung für Toni Groß, die ja aus deinen Worten dann auch klingt.
Unbedingt.
Seit wann hast du die, weil man hat jetzt so den Eindruck, dass viele Toni Kroos jetzt erst entdeckt haben, so in den letzten Wochen und Monaten, seit das dann auch mit der Nationalmannschaft kam und da eben dann drüber auch vergessen, dass der ja über Jahre bei Real großartige Leistungen gezeigt hat, dass er da ja auch im Grunde eine Legende geworden ist und dass er ja vorher auch bei Bayern auf seiner Position her auch Großes geleistet hat, sonst wäre er ja von Real nicht entdeckt worden. Haben wir den in Deutschland oder viele in Deutschland den immer unterschätzt und ja, immer für Querpass-Toni gehalten, obwohl ja auch diese Querpässe durchaus zum Fußball dazugehören und ja auch nicht völlig irre sind?
Ja, das war schon eine schwierige Geschichte bei Bayern. Also war natürlich ein Fehler. Ich meine, das wissen sie heute selbst. Ich glaube, Kalle hat ja gesagt, du bist kein Weltklasse-Spieler, mehr als 10 Millionen kriegst du nicht im Jahr. Und ich glaube, dann war auch Toni ein bisschen pikiert, beleidigt und ein bisschen gekränkt. Und dann ist er nach der WM 14 zu Real gekommen. Ich fand ihn bei Real all die Jahre mega gut. Und also sowohl als Spieler als auch als Persönlichkeit. Und diese ganze Luckengeschichte habe ich dann bei der WM in Katar entdeckt. Da haben die doch Lucken auch mal im Fernsehen gemacht.
Ja. Bei Magenta TV, genau.
Bei Magenta TV, das fand ich super, super gut. Und ja, die beiden sind saumäßig witzig und spielen sich da die Bälle zu. Und ich glaube, in dem Podcast höre ich sogar die Werbung an. Aber die waren wirklich, also diese Geschichte mit Kalle da zu sagen, du bist kein Weltklasse-Spieler, es erinnert mich so ein bisschen an diesen Plattenmanager, der 62 über die Beatles gesagt hat, nee, wir nehmen die nicht für die Plattenfirma, weil Gitarrenmusik ist bald schon wieder out und beißen sich selber in den Hintern. Aber mein Gott, so ist es. Konnte auch keiner ahnen, dass der Junge sich in diese Richtung entwickelt.
Und jetzt vielleicht dann bei der EM noch den ganz, ganz krönenden Abschluss seiner Karriere feiert. Sechsfacher ja. Champions League-Sieger, den sechsten Titel ja erst am Wochenende, dann gegen Borussia Dortmund geholt. Dortmund und die Nationalmannschaft haben im Grunde ein Problem gemeinsam, nämlich sie treffen das Tor nicht. Oder zumindest hat Dortmund es im Finale nicht getroffen. Und so ähnlich war das gestern ja auch. Große Chancen, aber am Ende kein Ertrag.
Ich dachte, du sagst, die haben ein gemeinsames Problem, nämlich Füllkrug.
Nein, nee, um Gottes Willen.
Mautz ist schon ein guter Stürmer, aber ist natürlich nicht unbedingt der dich zum EM-Titel schießt. Also da ist schon Defizit.
Wobei er gestern natürlich noch nicht dabei war, nach dem Champions-League-Finale. Und deshalb, ihn trifft da an der Abschlussschwäche keine Schuld. Aber er ist natürlich einer der, wo man sagt, okay, Strafraumbesetzung, da braucht's schon jemanden, der da vorne eben sich als Mittelstürmer auch wohlfühlt. Wer es gestern nach der Einwechslung sehr gut gemacht hat, ein absoluter effektiv leider nicht, zumindest nicht, was den Outcome dann betroffen hat, aber ansonsten doch sehr viel Dampf gemacht hat. Maximilian Bayer bei seinem Debüt. War für mich eigentlich ein Streichkandidat. Seit gestern bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob man den vielleicht nicht doch mitnehmen sollte. Also ich tendiere eher in die Richtung und Nagelsmann offenbar auch. Was sagst du? Der hat wirklich viele Chancen gehabt und ein gutes Spiel gemacht.
Einer muss noch weg, oder? Mhm. Arme Sau.
Ja, Nagelsmann hat auch gesagt, es wird jemanden treffen, der es nicht verdient hat. Klar, muss er natürlich auch sagen, aber...
Fly, Robin, fly, oder? Der Koch.
Ja gut, in die Richtung hätte ich vielleicht dann auch gedacht. Oder tatsächlich noch ein Torwart, aber ich glaube, der vierte Torwart steht nicht zur Diskussion, weil Nagelsmann ja dieses Trainingsgedanken dabei hatte und sagt, geht mit vier besser. Aber Robin Koch hätte ich jetzt auch gesagt, weil im Abwehr- oder im Defensivbereich, da hat er ja genug eigentlich.
Ja. Also bei mir in meinem Buch, ich habe ein Buch geschrieben, wie du weißt. Da ist ja. Ich musste das ja abgeben vor dieser ganzen März-Euphorie mit Groß und den beiden Testspielsiegen. Ja. Bei mir im Buch ist ja Sandro Wagner Bundestrainer und coacht uns da zum EM-Titel. Aber ich nehm's auch mit Julia. So ist es nicht.
Naja, ich meine, Sandro Wagner hat ja wahrscheinlich nicht unerheblichen Einfluss auf die Mannschaft und auf das, was Julian Nagelsmann dann am Ende entscheidet, beziehungsweise wo er nachher den Kopf für hinhält.
Ja. Der Typ ist ein bisschen irre, aber gut. Also Sandro ist natürlich sehr speziell, aber ich glaube, der findet hundertprozentig, der spricht die Sprache von den Jungs und der bringt Spaß rein und ein kluger Kopf auch in sein Lieblingswort ist ja Steilklatsch, glaube ich.
Steilklatsch, ja.
Und ja, der gehört schon, der ist schon wichtig, glaube ich, für dieses ganze Konstrukt.
Ja. Im Grunde das auf der Trainerbank, was Thomas Müller auf dem Feld ist?
Ja, so ungefähr, genau. Ja, Müller ist ja eh so eine Art Spielertrainer schon. Also wenn das mit Kompanie nicht geklappt hätte, hätte ich ja gesagt, die sollen den Müller ein Jahr als Spielertrainer und zusammen warst du mit dem René Maric, unserem Freund von der Spielverlagerung, der wird jetzt wahrscheinlich auch Assistent irgendwie von Kompanie. Ich glaube, Müller und Maric wären auch eine gute Kombination gewesen. Also ich hoffe, dass wir den Müller irgendwann als Trainer oder als was auch immer sehen. Ja. Er ist schon coole Sau.
Ja, das wäre ein schönes Gespann gewesen. Dann vielleicht noch Hermann Gerland noch als Co-Trainer noch.
Alles Gute zum Geburtstag.
Da schließe ich mich natürlich definitiv an. Aber bleiben wir bei Thomas Müller nochmal. Du hast ja auch mal eine Müller-Biografie geschrieben. Stimmt. Weißt ja über ihn eine ganze Menge. Wusstest du auch, also gut, dass er mit Rappern und Jodlern kann, das haben wir ja auch schon erfahren, genau. Aber seit gestern wissen wir dank Maximilian Bayer auch noch, dass er ein Zocker an der Konsole ist, dass er FIFA offensichtlich sehr, sehr gut spielen kann, dass er ein guter Gamer ist. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich ehrlich gesagt nicht und ich hätte es ihm auch gar nicht zugetraut, weil ich dachte, das ist dann eher die Rapper-Generation.
Aber er kann ja alles. Er kann ja Jodler, er kann ja Rapper. Ja. Also von daher, der ist ja überall mit dabei. Aber macht ihn das jetzt zum neuen Podolski oder ist das fies?
Du meinst nur noch so als Stimmungskanone?
Ja.
Nee, ich glaube, dazu kann der Müller noch dem Spiel zu viel geben. Ich glaube, Poldi war wirklich für die Stimmung da. Aber ich glaube, Müller kann schon auf dem Platz auch was ausrichten. Also es wäre jetzt ein bisschen gemein.
Durfte gestern ja dann auch noch mal ran im Länderspiel kurz ein paar Impulse geben, obwohl so viel kam von ihm dann nicht, aber gut, als Einwechselspieler und dann ist es natürlich dann auch immer etwas schwierig.
Ja, ja,
dann.
Ja. Müller ist schon ganz großer.
Wie siehst du denn überhaupt, er kam ja gestern für den, ja, da noch Stürmer Kai Havertz. Wie siehst du die Rolle von Havertz? Wen würdest du denn lieber vorne sehen in der Sturmspitze? Havertz oder Füllkrug oder vielleicht doch Maximilian Bayer oder so ein Spielertyp? Was also, würdest du bevorzugen oder würdest du es vom Gegner abhängig machen?
Also ich bin grundsätzlich ein Freund davon, dass du einen Stürmer vorne drin hast. Dazu bin ich wahrscheinlich auch zu sehr Traditionalist mit Gerd Müller aufgewachsen und also ich würde Füllkrug auf jeden Fall spielen lassen und Havertz dahinter, wie auch immer, solange er nicht linker Verteidiger spielen muss, was wir auch schon genossen haben. Aber also, wie hat man früher gesagt, Stoßstürmer wie Füllkrug, finde ich, also ich mag diese ganze falsche Neuen-Geschichte und so. Es ist irgendwie die großen Mannschaften, wobei Leverkusen jetzt auch nicht den klassischen Stürmer gehabt hat, diese Saison, den Striker.
Zumindest nicht beispielsweise im Europa League-Finale. Da hätte er vielleicht
gut. Da getan. Hätte er helfen können, genau. Genau, das stimmt. Nee, also Füllkrug und Havertz für mich müssen beide spielen.
Ja, gucken wir mal gerade vielleicht zum Auftakt dann auch gegen die Schotten. Ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee. Vor diesem Hintergrund, dass es nur noch ja so bummelig 10 Tage sind, bis es dann tatsächlich losgeht, so 0-0 gegen die Ukraine, muss man das jetzt eher als Stimmungsdämpfer aus seiner Sicht sehen? Oder ist das vielleicht auch so ein Dämpfer zur richtigen Zeit, damit diese Euphorie dann auch nicht zu hoch kocht und dieser Erwartungsdruck einfach zu groß wird? Weil Heim-EM, das ist ja schon per se etwas, was Druck ausübt.
Ich finde prinzipiell, die Ausschläge sind zu hoch. Also die Nationalmannschaft war ja völlig down. Es war ja, die konnten ja gar nichts, die konnten kaum noch geradeaus gehen und man hat ja schon überlegt, ob er die Handballer schickt oder die Eishockeyspieler oder sonst irgendwas. völlig down. Dann kamen die zwei Länderspiele, dann kam Toni zurück, dann kamen die roten, die pinken Adidas-Trikots, dann kamen die zwei Testspiele und plötzlich waren wir ja praktisch schon wieder Europameister, jetzt ist wieder down und so weiter. Ich habe es jetzt ohnehin nicht als gerechtfertigt gefunden, dass wir von der Krise sofort zum EM-Favoriten aufsteigen. Das war zu hoch und jetzt ist es wahrscheinlich dann wieder ein bisschen, die Enttäuschung wieder ein bisschen zu groß. Ich sehe die Deutschen als eine Mannschaft, die das Viertelfinale oder auch Halbfinale schaffen kann, aber ich sehe sie jetzt nicht zwangsläufig als EM-Favorit. Also ich glaube, das wäre einfach nach allem, was in den letzten, ja fast schon, wann waren wir zum letzten Mal wirklich gut? 2016 mit Einschränkungen eigentlich, gell?
Ja, 2016 bei der EM, wo wir nicht so viel falsch gemacht haben, aber wo am Ende dann doch dieses Aus im Halbfinale gegen Frankreich kam. Ja, dank der Hand von Bastian Schweinsteiger.
Ja, die Hand des Fußballgottes.
Und wo wir auch die Tore nicht gemacht haben, wo wir auch Chancen hatten, aber eben am Ende nicht getroffen haben, bei der ganzen EM damals nicht. Ja. Das war auch so eine Geschichte, die sich durchgezogen hat. Sehr wenig aus dem Feld getroffen wurde.
Ja. Ja, aus dem Stand im Prinzip, aus dem Nichts zum EM-Favoriten, das war jetzt auch viel zu schnell. Lass ihn mal Fußball spielen und lass mal den Franz von oben zuschauen und ein paar göttliche Weisheiten vielleicht nach unten schicken. Und Halbfinale, glaube ich, können sie schaffen. Aber insgesamt sehe ich Frankreich, England, die sind doch noch, glaube ich, ein anderes Kaliber.
Was hast du generell für Erwartungen an die Euro? Ist das etwas, was aus deiner Sicht mit dem Sommermärchen 2006 irgendwo konkurrieren kann oder irgendwo in die Richtung geht?
War die EM auch gekauft?
Ja, das ich meinte eher dann in den Auswirkungen.
Ah, ich glaube schon. Also lass die mal gewinnen gegen Schottland, überzeugend spielen, lass schönes Wetter sein. Da geht schon was. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass, und ich meine, das Land kann es weiß Gott brauchen, also so viel Scheiße in letzten Monaten und Jahren. Also ich bin niemand, der mit schwarz-rot-goldenen Fahnen am Auto rumfährt und so. Gott bewahre, aber es wäre schon gut, wenn mal wieder ein bisschen Freude hätte und wenn die Leute ein bisschen zusammenkommen und zusammen feiern. Und ich würde mich freuen und ich glaube schon, also das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Du bist ein Freund französischer Oldtimer, so ein so ein Überzug über einen Außenspiegel?
Nee. Oh. Ich verunstalte meine Autos nicht mit so Zeug. Da war das Großtrikot war schon eine Ausnahme.
Aber das ist ja dann drin im Auto. Hast du ein Cabrio?
Ja. Im Moment habe ich aber gar keine Franzosen.
Ach so.
Im Moment habe ich nur Deutsche.
Was wäre denn dein Lieblingsfranzösischer Oldtimer?
Den hatte ich schon, das ist der Citroën SM. Das ist ein Citroën von 1970 mit Maserati-Motor. Mit Hydropneumatik, der sich nach oben senkt und wieder runterfährt. total geistesgestörtes Auto. SM steht auch angeblich für Sadomaso, weil es so schwierig zu pflegen und zu betreuen ist. War ein tolles Auto, ich hatte viel Spaß damit, aber irgendwann dachte ich, jetzt kann sich jemand anders damit rumärgern.
Wenn du sagst Sadomaso, wo ist denn bei der EM, welche Mannschaft würde dir denn am meisten Schmerzen machen oder macht dir am meisten Schmerzen, wenn du sie gucken musst?
Wenn ich sie gucken muss? Oh, Malte, was ist denn da alles dabei? Da spielt ja jeder mit. Luxemburg hat es fast geschafft. Albanien. Da habe ich keine Schmerzen. Wenn natürlich dann so die Zypern gegen Slowenien, dann wird es schon schwieriger. Aber ich muss das ja alles gucken, wegen meiner TV-Kritiken und so. Da sind schon ein paar. 32 Mannschaften haben wir oder 24 oder was haben wir denn?
24.
Das ist schon. Aber es werden, glaube ich, bei der nächsten EM werden es, glaube ich, 32, oder?
Es wird ja alles immer mehr und immer mehr und eine WM mit 48 und irgendwann werden wir gar nicht mehr aus dem Gucken rauskommen. Da hört die EM gar nicht mehr auf oder die WM gar nicht mehr auf.
Champions League sind ja auch wieder, wird ja auch wieder mit. da bist du dann plötzlich 13. in der Tabelle oder so. Also ist ja alles ein bisschen seltsam.
Wenn du sagst TV-Kritik, frage ich dich jetzt lieber nicht, welcher Reporter dir am meisten Schmerzen bereitet.
Schmerzen bereiten mir die Guten, die nicht mehr da sind. Ich bin bekennender Verehrer von Fritz von Thurn Taxis, Marcel Reif. Ich mag die Kommentatoren, die so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, Fußball ist ja nur Fußball. Dürfen uns ja nichts vormachen. Fußball ist komplett unwichtig. Trotzdem macht es natürlich riesen Spaß. Aber einer wie Marcel Reif, der abstrahieren konnte, der einordnen konnte, dass das nicht mehr als nur Fußball, aber trotzdem natürlich wichtig ist. Solche Leute mag ich auch. Leute, die mit Sprache umgehen können. Und ich habe immer wieder Ärger wegen Claudia Neumann, weil ich dann schreibe oder twittere, dass die Frau einfach leider sehr schwierig für mich zum Zuhören ist. Kriege ich immer wieder Ärger, weil es immer wieder heißt, das wären frauenfeindlich. Ist aber nicht so. Ich freue mich. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Frauen, die kommentieren. In dem Fall ist es leider nicht so gut. Wen ich gerne höre, der ist ein bisschen laut und der ist ein bisschen, der haut auf die Kacke. Aber ich finde, Wolf Fuß ist sprachlich schon. Den höre ich gerne. Das macht Spaß.
Der wird ja auch bei der EM dann für Magenta TV das eine oder andere Spiel dann kommentieren. Also du wirst die EM dann auf jeden Fall verfolgen.
Ich werde es sehr intensiv verfolgen. Klar, muss ich, ist mein Job. Würde ich aber auch gerne, denn würde ich auch machen, wenn es kein Job wäre. Vielleicht schreibe ich danach gleich wieder ein Buch.
Ja, vielleicht. Alternative Kommentare.
Ja, genau. So ungefähr. Ich habe ja ein Buch, wenn ich... ich habe ja auch zu allen großen... Ereignissen, die dort beschrieben sind, 54, 66, Schalke Meister 2001, unvergessen, ich habe ja da auch immer Tweets dazu erfunden, also was hätten die Leute geschrieben, wenn es damals schon Twitter gegeben hätte, also es ist ein sehr lustiger und spannender Gedanke vielleicht gibt es ja bei der EM auch wieder super coole, spannende Tweets, bin sehr gespannt.
Dann lass uns über dein Buch doch noch ein bisschen sprechen.
Sehr gerne.
Alle mal herhören.
Das Buch, ich hatte schon gesagt, im Hirzel Verlag erschienen, heißt Hätte Viererkette oder kein Wunder in Bern, wenn im deutschen Fußball alles anders gekommen wäre. 45 fast wahre Geschichten. 45, wie hast du die ausgewählt?
Ich habe mich einfach chronologisch vorangetastet über die Themen, die mich interessieren, die ich spannend finde. Das Ganze fängt 1954 an und geht 96 Jahre bis 2050 in die Zukunft, wo ich dann erzähle, dass das Uwe Seeler virtuell wieder aufersteht in der Titanenliga und dann spielen die alle gegeneinander. Das ist dann die Zukunftsaussicht. Aber das meiste ist natürlich rekapituliert, was passiert ist. Und ich hatte einen Heidenspaß beim Schreiben, wirklich alles schreiben zu dürfen, was einen so durchs Gehirn schießt und jeden Blödsinn machen zu dürfen. Also ich hab geschrieben, wenn Beckenbauer keine Batschen bekommen hätte und die Löwen wären dann im Prinzip mit Beckenbauer und Müller zum Real Madrid von Giesing geworden. Ich habe Tasmania Berlin zu TikTok gepackt. Ich habe Frauenfußball illegal gemacht, weil der DFB 1970 gesagt hat, nee, das ist immer noch zu gefährlich für die Gebärmütter der Frauen, die dürfen nicht Fußball. Und dann fangen die im Untergrund Fußball zu spielen, zum Beispiel mit Taktikplänen als Strickmuster getarnt. Also die tauschen sich dann mit Strickmustern aus, damit keiner Verdacht schöpft. Und das sind aber tatsächlich sind es die Taktikpläne, die besser sind als jede Männertaktik. Ich habe Boris Becker, der hat nach dem zweiten Wimbledon-Titel gesagt, nee, jetzt ist beim Tennis kann ich nicht mehr gewinnen. Dann ist der Fußballer, dann hat er einen Vertrag bei Stuttgart unterschrieben. Als Fußballer, Trainer Egon Cordes. Also ich habe einfach allen Wahnsinn reingepackt. Zum Beispiel auch Mario Basler, Weltstar als Nichtraucher. Also Mario Basler ist Nichtraucher und wird im Prinzip größer als Messi, weil er einfach Kondition hat, weil er nicht also sich alles wegpafft. Der ganze Quatsch. Und da ist wirklich, wie du vorher gesagt hast, die kleinsten Ereignisse können ja im Prinzip den Lauf der Fußballwelt verändern. Also zum Beispiel im Finale 54, Zimmermann ruft noch, aus dem Hintergrund müsste Helmut Rahn schießen. Und Rahn schießt aber nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern passt quer. Als Querpass Helmut, passt quer zu Ottmar Walter, der vertrippelt sich und ist vorbei und Ungarn ist Weltmeister und Helmut Rahn schimpft dann in der Woche, hast du Scheiße am Fuß. So ist das.
Wie lange hast du für das Buch gebraucht? Ich meine, 45 Geschichten, die dann eben auch so, du sagst jetzt, alles, was dir in den Kopf gekommen ist, hast du aufgeschrieben und du hast es aber ja wahrscheinlich nicht so runtergeschrieben, du hast es schon ein wenig komponiert, denke ich,
oder? Ja, natürlich, klar. Du, 4-5 Monate, also es war schon immer wieder zwischendurch. Ich hatte ja eine ganz normale Arbeit, aber sobald halt noch Zeit war, habe ich das geschrieben. Das Inhaltsverzeichnis, über was ich schreiben wollte, das war nicht relativ schnell fertig, aber das Ganze dann irgendwo auszuformulieren. Zum Beispiel auch 66 in Wembley, das erste Mal, dass der Videoschiri zum Einsatz kommt. Da schieben dann so Experten in weißen Kitteln so ein riesiges TV-Gerät auf den Rasen und mit Winkelmessern, Linealen messen sie dann aus, ob das jetzt drin war oder nicht. Und ja, schlussendlich, es war halt kein Tor für England und es bleibt beim 2-2 und Uwe Seeler macht halt dann in der 119. das Tor und die Queen ist beleidigt und geht nach Hause und dann sind wir Weltmeister 66. Dafür sind wir nicht Weltmeister 1974, weil da die DDR nämlich tatsächlich Weltmeister wird. Und sich da auszuspinnen, wie dann die DDR diesen Titel für ihre Politpropaganda einsetzt, wenn alle zu verdienten Fußballarbeitern und Helden der DDR ernannt werden, wenn deutsche Fußballfans dann anfangen, also Westdeutsche, anfangen, DDR-Trikots zu tragen und die fahren dann nach in die DDR, um dort Spiele von Aktivist Schwarze Pumpe gegen Dynamo Berlin zu gucken und so. Also sich das so auszuspinnen, also auch Politik, Gesellschaft, Zeitgeist, Popkultur reinzubringen. Wie feiert die DDR den Weltmeistertitel? In einem Kapitel, ich habe auch Holland zum Weltmeister gemacht. Oder 82 in Gijón, wenn die Deutschen und die Österreicher zusammen auf dem Rasen einschlafen. Also das war ja diese Schande von Gijón. Und bei mir schlafen die dann wirklich auf dem Rasen ein und schnarchen da. Und Oder wegen Boleo 2006, also dieser Trend, keine Hose zu tragen, der setzt sich dann, also das ein kein Hosenfieber in ganz Deutschland, die Merkel spricht im Bundestag auch ohne Hose. Oder Klinsmann als Buddha-Guru, also Klinsmann und seine Buddhas werden zum Erfolg, die gewinnen alles mit dieser Philosophie. Und dann habe ich halt geschrieben, bei jedem Tor fallen die Bayern-Spieler in eine Pose der Dankbarkeit und Achtsamkeit, anstatt wild zu feiern. Ja, und es war ein ganz fieser Trick von den Kataris, dass Beckenbauer dort 2013 tatsächlich keinen Sklaven gesehen hat. Also der Franz, mein Hausheiliger, der hat tatsächlich nicht gelogen. Der hat wirklich keinen Sklaven gesehen, war aber ein Trick von den Kataris. Und ich enthülle auch was Jogi Löw wirklich zu Mario Götze gesagt hat. Der hat nämlich gar nicht gesagt, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Der hat gesagt, Mario, wenn du ein Tor schießt, dann lade ich dich zum exklusiven Haarstyling-Seminar ein. Du wirst höchst exklusive Frisuren-Tipps bekommen. Willst du auch einen so schönen Pony wie ich? Ja, es hat echt, hat Spaß gemacht.
Ihr merkt schon, da ist eine ganze Menge Spaß drin in diesem Buch eingeflossen von Jörg, der beim Schreiben schon Spaß hat. Und ich glaube, ihr werdet auch Spaß haben, wenn ihr das lest. 45 fast wahre Geschichten. Musstest du dich eigentlich bremsen, nicht noch mehr Geschichten reinzunehmen? Nee. Oder hast du dir für einen zweiten Teil auch noch was offen gelassen?
Ich hätte noch was und es kommt auch immer was dazu. Aber ich sag mal, die großen Geschichten sind jetzt erzählt. Also wenn du 54 weg hast, wenn du 66 weg hast, wenn du den Elfmeter von Uli weg hast, wenn du Pep weg hast, dann, also ein zweiter Teil müsste jetzt irgendwie einen anderen Ansatz haben, aber der Stoff geht grundsätzlich nie aus. Blöd ist es halt für den FC Bayern, weil der Franz, als der gestorben ist, was mich wirklich sehr, sehr betroffen und traurig gemacht hat, habe ich ja die Geschichte geschrieben, der Franz als Münchner im Himmel, wenn ihr das sagt, was sagt mit Ludwig Thoma? Und ich habe dann Franz als Münchner im Himmel da zuschauen lassen und weil er ständig schimpft da oben, ja, was ist denn der los und so, schickt ihn der liebe Gott halt nach München, nach Hause und der Franz ist dann irgendwo beim Fußballspielen im englischen Garten und kommt mit seinen, bleibt da hängen für immer und dann steht er da und ja, so wartet die Führung des FC Bayern noch immer auf die göttlichen Eingebungen.
Wie hätte denn Franz Beckenbauer diese ganze Trainerproblematik in verantwortlicher Position bei Bayern, der hätte es wegmoderiert, oder?
Ihr seid ja alle Narrische, hätte er gesagt. Zauberer! Oh, was seid ihr für Zauberer?
Man hätte sich einen schnitzen müssen.
Ja, genau, schnitzen, oder? Was auch immer im Chemielabor zusammen hat, das war schon absurd, aber es ist wirklich für mich so der bestmögliche Ausgang. Wenn du den heiligen Kloppo nicht kriegst, dann war das sicherlich Flick. Zum Beispiel Flick hat ja nur von der Pandemie profitiert im Endeffekt. Also Flick war One-Hit-Wonder. Bin jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Ach ja, das ist ja noch für den Alex Steudel was. Manchmal holt einen die Realität schneller ein, als man denkt. Das ist wirklich. Ich habe auf ein Kapitel aus dem Jahr 2035, als der HSV noch 17 Jahre in der zweiten Liga, dank Trainer Heiko HW4 Westermann, den Aufstieg in die Bundesliga schafft.
Oh ja.
2035. Völlig absurde Geschichte. Und was lese ich jetzt? Heiko Westermann wird Co-Trainer von Hansi Flick in Barcelona. Das ist so? Das ist so. Ich habe das im Februar geschrieben mit HW4 als Star-Trainer und jetzt geht das schon langsam los.
Hat Hansi Flick dein Buch gelesen? Das ist ja schon ein paar Wochen draußen,
ganz offensichtlich,
wo wir jetzt aufnehmen.
Ganz offensichtlich.
Hat sich gedacht, verdammt, da schieb ich doch mal eine große Trainerkarriere an. Ja. Vielleicht funktioniert das ja am Ende des Tages. Wir sind da sehr gespannt.
Ich glaube, Hansi Flick funktioniert nur, wenn es solche ist. Also das ist irgendwie obskur. Wir bräuchten wieder ein bisschen Corona, damit der Junge Erfolg hat. Naja.
Um Gottes Willen. Ich glaube, dann verzichten wir lieber auf den Erfolg in Barcelona. Das wollen wir nicht unbedingt wieder haben. Aber die Geschichte mit Beckenbauer und Müller, die ja beide dann beim FC Bayern landeten, dass Müller auch fast bei 60 gelandet wäre und im Grunde nur nicht hingekommen ist, weil die Bayern ein bisschen schneller waren als die 60er und die Eltern gar nicht wussten, was sie da unterschrieben haben, das wusste ich auch nicht.
Ja, ja, genau. Das war die kam ja in Nördlingen, das so bayerische Schwaben und diese, ich meine, das ist alles so krank, Malte, was alles passiert. Soweit ich das in Erinnerung habe oder geschrieben habe, die 60er sind mit dem Zug gekommen. Ich meine, da brauchst du dich ja nicht zu wundern, dass die zu spät dran waren. Und so hat halt die Geschichte ihren Lauf genommen.
Da können die 60er nachträglich noch die Deutsche Bahn verklagen. Ja, genau. Naja, und wir verklagen sie jetzt nicht, weil Pitt heute nicht im Podcast mit dabei war. Wir haben auch so genug zu quatschen gehabt. Jörg, ich danke dir für deinen Besuch und wünsche dir natürlich viel Erfolg mit dem Buch.
Danke
ich sag's dir. Nochmal, das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Im Hirzel Verlag ist es erschienen, kriegt ihr überall, wo es gute Bücher gibt. Hätte Viererkette oder Kein Wunder in Bern, wenn im deutschen Fußball alles anders gekommen wäre. Lohnt sich definitiv. Jörg, vielen Dank und viel Spaß bei der Europameisterschaft und dann ohne Marianne Rosenberg. Nein, Mary Rose, um Gottes Willen, jetzt mache ich den Fehler nochmal.
Mary Rosenberg, Marianne Rose, ist doch alles egal. Hauptsache Dieter Thomas Heck. Tschüss, ciao, ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.